Essen, Trinken, Reden heute mit einem Spezialisten, einem Facharzt, Dr. Thomas Winkler, Gastroenterologe und noch vieles mehr. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns
Ja.
heute sehen, unterhalten und ein bisschen über die Dinge sprechen könnten, über vielleicht den multidisziplinären Zugang zu der Volkskrankheit, die letztendlich ein bisschen natürlich auch mit unserem Leben zusammenhängt und auch mit unserer Schnelllebigkeit, mit unserem Stress und mit vielen anderen Dingen zusammenhängt. Und ich freue mich, ein bisschen darüber referieren zu dürfen.
Sehr schön, und das, obwohl du eigentlich wirklich so viel beschäftigt bist, du auch noch jetzt kurz vor mir noch schnell zwei Patienten betreuen musstest und vieles mehr, also ein Arzt, der ständig on Tour ist. Umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast und du hast schon vieles angesprochen. Es geht darum, dass wirklich viele Menschen ja Volkskrankheit, was viele Sachen sind mittlerweile schon Volkskrankheit, aber jetzt geht es hier explizit um vor allem den Magen-Darm-Trakt. Aber wir wollen auch vielleicht über die Schilddrüse sprechen, weil du bist auch ein Schilddrüsenexperte und sehr, sehr viele Menschen haben dieses Problem mit der Schilddrüse. Und ich frage jetzt einfach mal ganz naiv nach, ich würde jetzt gerne gleich damit beginnen. Es gab ja vor vielen Jahren Tschernobyl, das die Katastrophe. Ich war damals 10 Jahre alt. Ich habe kein Schilddrüsenproblem, will ich gleich vorausschicken. Aber glaubst du, gibt es da direkt einen Zusammenhang? Kann man das tatsächlich sagen bei uns in diesen Breiten? Weil es ist tatsächlich sehr weit verbreitet, das Thema.
Ich glaube schon, es ist letztendlich auch erwiesen und es gibt auch Arbeiten dazu, dass letztendlich erhöhte Strahlung durchaus eben das Schilddrüsenkarzinom, die Inzidenz des Karzinoms deutlich erhöhen. Die Schilddrüsenfunktion, Über- oder Unterfunktion an und für sich hängt mit dieser Sache wenig oder überhaupt nicht zusammen und auch die Autoimmunerkrankung an und für sich gibt es zum jetzigen Wissensstand zumindest keine Hinweise.
Aber das finde ich jetzt spannend, weil das war immer so meine Idee, diese vielen Unterfunktionen, die ja kursieren, und ich habe auch sehr viele in meinem Klientel, die darunter leiden, dass ich mir gedacht habe, das kommt vielleicht da, aber das hat damit nichts zu tun. Wie
Man
entwickelt sich das?
weiß es zumindest nicht oder man
Ja.
hat keinen Zusammenhang bislang herstellen können. Es ist ja letztendlich die häufigste Autoimmunerkrankung, ist die Hashimoto-Thyreoiditis, die fast immer initial mit einer Schilddrüsenüber-, aber dann relativ rasch mit einer Schilddrüsenunterfunktion einhergeht. Und es ist letztendlich hier ganz entscheidend, dass man die Leute früh diagnostiziert, früh abholt und letztendlich die Schilddrüse ein bisschen unterstützt, eben mit Schilddrüsenhormonen, die ja nebenwirkungsfrei an und für sich sind und somit quasi das Ausmaß der Erkrankung und auch die Antikörperspiegel deutlich senken kann.
Aber wenn du sagst früh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil das liegt mir jetzt schon auf der Zunge, wie kann ich das früh erkennen? Spüre ich das als Patient? Spüre ich das? Bin ich müde? Bin ich überdreht? Was sind diese ersten tatsächlichen Anzeichen?
Also eine Schilddrüsenunterfunktion geht oft mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber auch mit schlechter Gewichtskontrolle, das heißt eben eher tendieren zu Übergewicht einher. Es ist, wenn Leute Übergewicht haben und letztendlich eigentlich nicht wirklich den Fehler
Ernährungsfehler haben, ja.
in der Ernährung sehen oder finden oder nicht primär, dann ist eines der ersten Schritte, die ich empfehle, dass man mal die Schilddrüsenfunktion überprüft in einem Blutwert. Und wenn sich da letztendlich hier eine Situation darstellt, die möglicherweise verbesserbar ist, dann kann man auch hier Leuten, die motiviert sind und die letztendlich auch den Ist-Zustand etwas verbessern wollen, natürlich deutlich unter die Arme greifen und die Situation deutlich erleichtern, klarerweise. Ja.
In der heutigen Zeit sind sehr viele Menschen müde und auch überfordert, teilweise jetzt überhaupt in der Situation und ernährungstechnisch meistens auch nicht sehr, sehr gut aufgestellt. Also das bedeutet jetzt nicht, dass jeder sofort, der sich müde fühlt, zum Arzt laufen soll, muss. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, wenn man das Gefühl hat, eigentlich macht man alles ganz gut und geordnet und trotzdem fühlt man sich nicht optimal und eher abgeschlagen und das ist eher ungewohnt für einen selbst, dann zahlt sich's aus. Ist so eine Medikation dann tatsächlich, wenn man gut eingestellt ist, mit den Hormonen, auch wirklich so, dass man dann überhaupt keine Schwierigkeiten hat, sein Gewicht wieder zu regulieren? Also aus meiner Praxis heraus würde ich sagen, es geht, mit gewissen Ausnahmen natürlich, aber meistens ist es dann kein Problem.
Nein, es ist leichter, weil die Schilddrüse an und für sich das zentrale Stoffwechselorgan ist und letztendlich, wenn die Schilddrüse ausreichend gut arbeitet, dann hat man auch einen entsprechenden Grundumsatz und man kann auch das, was man zu sich nimmt, entsprechend verwerten, verbrennen. Und man ist natürlich dann auch durch einen normalen und keinen verlangsamten Grundumsatz natürlich in der Lage, auch mehr Kalorien zu verbrennen, klar
ist, ja. Das heißt, die Schilddrüse ist wie so ein Katalysator für meinen Ofen, meinem Körper. Wenn die runterfährt, die Schilddrüse, durch Unterfunktion mehr oder weniger, dann verbrenne ich automatisch auch weniger Energie.
Korrekt, ja.
Ich muss das ein bisschen durch Hormone, kann ich das ankurbeln. Da gibt es unterschiedliche Medikamente. Es gibt Eutyrex und Tyrox und so weiter, also viele. Und die meisten müssen es eine halbe Stunde, bevor sie frühstücken, einnehmen. Ist das so der Standard quasi? Warum muss man das nüchtern machen?
Also der Wirkstoff ist Levothyroxin. Das ist letztendlich jener Metabolit, den man zu sich nimmt, der dann letztendlich im Körper dann in die aktive Form umgewandelt wird. Und der Grund, warum man das auf nüchternen Magen nehmen sollte, nämlich tatsächlich zumindest eine halbe Stunde vor dem Essen, lediglich mit einem Schluck Wasser, ist, damit das auch entsprechend gut aufgenommen wird und damit die Spiegel nicht so undulieren, weil letztendlich manche Dinge, die man isst, können hier die Aufnahme und die Resorption beeinträchtigen und somit halt würde es so sein, als würde man jeden Tag eine andere Dosis zu sich nehmen und das ist natürlich für den Körper nicht ideal. Die Feinregulation wird ja ohnehin durch die Schilddrüse nach wie vor durchgeführt, weil die Schilddrüse ja letztendlich da ist und die Feinregulation nach wie vor durchführt, aber sie ist nicht in der Lage, die Basis letztendlich bereitzustellen. Das heißt, man hilft der Schilddrüse lediglich, dass sie einfach von einem höheren Sockel weghüpfen kann, unter Anführungszeichen, metaphorisch gesprochen. Das heißt, man unterstützt sie einfach ein bisschen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch der Selenspiegel, weil Selen an und für sich, wenn zu wenig Selen im Blut ist oder im Körper ist, dann kann auch die Schilddrüse weniger gut und effizient arbeiten. Und somit ist es sehr wichtig, auch bei einem Schilddrüsenpatienten regelmäßig Selen zu bestimmen, aber auch zu substituieren, weil sich damit die Schilddrüse viel leichter tut und möglicherweise auch die unter Anführungszeichen gefürchteten Nebenwirkungen wie vor allem Haarausfall und andere Dinge möglicherweise sogar ausbleiben.
Ja, sehr gut. Wie ist da deine Erfahrung? Ich habe jetzt gleich zwei Fragen, dass ich es nicht vergesse. Das eine zum Selen, das andere zum Jod. Selen, wie ist deine Erfahrung? Haben viele auch einen Selenmangel? Muss man oft ausgleichen oder ist das eher selten der Fall?
Ich würde es fast umgekehrt definieren und oder sagen, ich würde meinen, man gibt viel zu wenig Selen den Schilddrüsenpatienten. Und es profitieren fast alle von einer Selengabe. Es wird viel zu wenig bestimmt, um deine tatsächliche Frage zu beantworten. Okay. Aber es ist so, dass es letztendlich, wenn man den Leuten Selen anbietet, dass es ihnen deutlich besser geht. Ja, wie viel oder wie hoch der Placeboanteil dann da ist, ist unbekannt.
Wo kriege ich das jetzt her? Kann ich in die Apotheke gehen und mir ein
Drogeriemarkt.
Drogeriemarkt. Einfach Selen. Und das heißt, jemand, der das jetzt hört und sich denkt, okay, das probiere ich jetzt aus, der kriegt das, keine Ahnung, Biber, DM und so weiter.
Genau, wieder mal mit 200 Mikrogramm pro Tag. Das ist letztendlich keine Maximaldosis. Maximaldosis wären 400 Mikrogramm, also 200 Mikrogramm pro Tag ist letztendlich durchaus möglich. Es ist sicherlich schlau, vorher das zu bestimmen. Man kann auch Selen überdosieren und sollte natürlich dann während einer Einnahme oder längeren Einnahme das immer wieder monetieren und so sehen, wie die Selenwerte sich verhalten und wie sie steigen.
Aber ich kann jetzt keinen Schaden anrichten, wenn ich einmal in der Drogerie so etwas kaufe und einmal absolut eine Packung nehme und so weiter. Und die zweite Frage war eben das Jod betreffend. Sehr viele Schilddrüsenpatienten haben eben auch immer wieder diese Fragestellung, was ist denn jetzt mit dem jodierten Salz? Wenn ich das kaufe, soll ich es jodfrei oder soll ich es jodiert? Es hängt dann natürlich auch, glaube ich, letzten Endes von der Schilddrüsenerkrankung ab.
Korrekt, genau.
Aber was gibt es da so eine Grundempfehlung? Habe ich eine Überfunktion? Darf ich kein Jod? Gibt's, oder wie auch immer, gibt es da irgend so eine eine Richtung.
Also Jod an und für sich ist ja letztendlich ein wahnsinnig wichtiger Stoff oder ein wahnsinnig wichtiges Element für den gesamten Körper. Und letztendlich ein Jodmangel macht eine Schilddrüsenvergrößerung, macht aber auch eine höhere Inzidenz von Schilddrüsenknoten. Das heißt, Jod an und für sich ist zentral, weil wenn zu wenig Jod im Körper ist, dann kommt es zwangsläufig zu einer Schilddrüsenerkrankung. Mhm. Bei einer bestehenden Schilddrüsenerkrankung muss man, genauso wie du richtig gesagt hast, auch mit dem Jod aufpassen, um nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Jod zuzuführen. Und Jod ist in einer Reihe von Lebensmitteln drinnen, im Salz selbstverständlich, unser Salz ist jodiert. Mhm. Und natürlich auch in einer Reihe von anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Meeresfrüchten und. Also es gibt ja Tabellen, ich habe sogar einen Link auf meiner Homepage für eine Jodtabelle. Mhm. Welche Jodgehalte in den einzelnen Lebensmitteln zu erwarten sind. Und es gibt auch viele Medikamente, die Jod enthalten. Und auch hier müsste man natürlich aufpassen. Also da spreche ich zum Beispiel Cedacuron, ein Herzmedikament an, oder aber auch Kontrastmitteluntersuchungen in der Medizin bei Abklärungen und so weiter enthalten auch viel Jod. Also auch da ist letztendlich das Jodthema. Mhm.
Kann ich jetzt in meiner Ernährung, wenn ich jetzt ein Patient bin, der auf Jod achten muss, zum Beispiel, weil ich eine Schilddrüsenerkrankung habe, wo das wichtig ist, kann ich jetzt, wenn ich ganz normal mich ernähre, gar keine Meeresfrüchte esse, aber normales Salz verwende und da auch nicht übertreibe, mir
sollte
schaden?
Man. Nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also einen normalen Jodgehalt.
Kann nichts passieren.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion hätte, zum Beispiel bei einem sogenannten autonomen Adenom, das heißt ein sogenannter heißer Knoten, also ein Knoten in der Schilddrüse, der der Regulation des Körpers nicht mehr unterliegt und selbstständig Hormon produziert und somit zu einer Überproduktion von Schilddrüsenhormon im Körper kommt, da kann man letztendlich mit einer erhöhten Joddosis und Gabe sogar also schwerste Schäden anrichten, bis hin auch zu ganz schlimmen Dingen.
Aber erhöht jetzt in Form, ich übertreibe wirklich jetzt mit, ich esse gerne Meeresfrüchte und werde das dreimal die Woche essen und dann nehme ich noch extra viel Salz und das jodiert, dann übertreibe ich. Aber wenn ich das ganz normal handle, in einer normalen Ernährung kann nichts passieren trotzdem.
Also bei einer normalen Schilddrüsenfunktion nein, bei einer Schilddrüsenunterfunktion nein, bei einer Schilddrüsenüberfunktion
sollte ich Jod komplett weglassen.
Schwierig, ja, also da würde ich, da würde ich schon ein bisschen nachschauen und quasi größere Jodmengen meiden. Eine normale Jodmenge bis normal tiefe Jodmenge ist auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion problemlos.
Okay. Sehr gut.
Aber wie gesagt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut ist sie eingestellt, wie gut ist sie behandelt. Ist sie kompensiert oder beginnt sie zu dekompensieren? Also es ist auch möglich, dass letztendlich die Erkrankung so massiv ist, dass sie medikamentös gerade oder vielleicht auch gerade nicht mehr im richtigen Bereich einzustellen ist, dann ist ohnehin ja sowieso eine weiterführende Therapie notwendig, klarerweise, aber da muss man ganz besonders darauf achten, dass man ja nicht hier
übertreibt.
Jod, zu viel Jod zu sich nimmt, weil das kann unter Umständen also eine fatale Wirkung haben. Ja.
Schon wahnsinnig viele Informationen, die wir da zusammengebracht haben, großartig. Wir sind gleich ins Volle gegangen. Dabei habe ich dich noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ja? Also du bist ja wirklich total intensiv ausgebildet, wenn ich das so ganz einfach primitiv ausdrücken darf. Du hast ja das Medizinstudium absolviert, bist dann sogar 2 Jahre auf eine sehr berühmte Universität nach Boston, Harvard University, hast da auch viel Forschungsarbeit geleistet.
Ja.
Und bist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Arzt. So und so ist jeder Arzt wertvoll, aber sehr halt auch weitschichtig. Und du machst auch vieles und dir ist der gesamte Ansatz sehr, sehr wichtig. Und wir gehen jetzt quasi so den Körper von oben runter. Jetzt haben wir mit der Schilddrüse begonnen, aber du bist auch ein Spezialist, was Reflux betrifft, bist Leiter der Privatklinik Döbling, des Refluxzentrums.
Ja.
Und das ist auch ein sehr schwerwiegendes Thema in der heutigen Zeit, dass viele Leute das Problem haben.
Ja.
Und vielleicht wollen wir jetzt ein bisschen mit dir kurz über dein Studium, deine Geschichte in Amerika plaudern und dann gleich direkt in dieses Thema hineinzugehen.
Okay. Nach meinem Medizinstudium, das ich in Wien absolviert habe, bin ich dann 2 Jahre nach Amerika gegangen. Ich wollte ja an und für sich, eigentlich eine lustige Geschichte, ich wollte an und für sich nach dem Medizinstudium weg, einfach einmal ins Ausland und Erfahrungen sammeln und habe jetzt primär nicht Amerika ins Auge gefasst und habe da letztendlich an alle möglichen renommierten Universitäten, also mehrere Briefe verfasst und habe eigentlich nirgends Antwort bekommen, sodass ich dann letztendlich meinen ganzen Mut zusammengefasst habe und halt dann letztendlich in Boston an der Brigham Women's Hospital, das ist eben das Flagship von der Harvard University, den Leiter dort angerufen habe und ich habe gesagt, ja, ich wäre eben sehr interessiert, Forschungen zu betreiben und zu ihm zu kommen und ich habe ihm eh schon mehrere Briefe geschrieben und so weiter. Und er war dann irgendwie erstaunt und hat gesagt, ja, also ja, durchaus, also wann ich denn nicht kommen könnte. Und das war damals, ich kann mich noch genau erinnern, ein Donnerstag und ich habe gesagt, am Montag komme ich. Und da war er so perplex, dass er gesagt hat, okay, der meint's ernst. Mhm. Dann hat er mich eingeladen. Wie cool. Ich bin dann tatsächlich nach Amerika und war halt zu dieser Zeit noch ein behütetes Muttersöhnchen.
Von 0 auf 100.
Genau, ich bin dann mit meinem letztendlich Matura-Niveau Englisch halt hinüber. Mhm. Und,
dass du das überhaupt mit Matura-Niveau auf Englisch mit dem Professor geschafft hast, zu telefonieren, war ja überhaupt auch ein Quantensprung, oder?
War ein bisschen holprig, toll. Aber es ging doch, ja. Und ich bin da, habe ich schon meine erste Hürde quasi bei der Immigration gehabt, weil die natürlich dann irgendwie, weil blauäugig wie ich war, habe ich natürlich angekreuzt, dass ich in Amerika arbeiten möchte. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen und dann bin ich dort zerlegt worden. Hatte aber auch kein Hotel, weil da gerade Clinton in Town war und alles war voll.
Okay.
So musste ich quasi mit meinem sehr engen Budget gleich mal ins Hilton und das hat einmal gleich einmal den Rahmen gesprengt. Und bin dann am nächsten Tag eben zu Professor Elof Eriksson, das ist eben der Chef dort in Schwede.
Der konnte sich auch tatsächlich an dich erinnern.
Konnte sich sehr gut erinnern, weil es ein paar Tage her war und das war ein bisschen eigenartig, war auch für amerikanische Verhältnisse an und für sich sehr progressiv und bin dann bei ihm gewesen und wir haben uns dann so gut unterhalten, dass er zu mir gesagt hat, ja, wir können durchaus, so wie ich das jetzt einschätze, zusammenarbeiten, hat mir quasi einen Auftrag gegeben. Also morgen möchte ich von dir ein Referat über PDGF, das war Plated Derived Growth Factor, quasi hören. Das war genauso für mich verständlich, also komplett unverständlich. Mhm. Und ich bin dann letztendlich in die Bibliothek gegangen und habe mir hier alles durchkopiert, habe die ganze Nacht quasi alles mir angeeignet, das Referat geschrieben und habe, muss ich ganz ehrlich sagen, während des Medizinstudiums ja nie auf einem PC geschrieben, mir auch das noch irgendwie angeeignet. Ich habe zwar auf einer Schreibmaschine irgendwie schreiben können, aber damals ein Mac war für mich komplett neu, habe mir das erklären lassen, habe das runtergeschrieben. Tatsächlich ist dann der Erste gekommen ins Lab um 6 in der Früh und der hat mir beim Ausdruck noch geholfen, das konnte natürlich auch nicht. Dann bin ich ins Lab und habe da ein paar, habe den Vortrag gehalten.
Um was ging es dann? Was war jetzt wirklich das?
Eben um Wachstumsfaktoren und um Gentransfer, um retrovirale Vektoren, also hochtechnische Dinge.
Okay,
also eigentlich Wissen, das jetzt mit Coronavirus und Impfung und so weiter genau jetzt en vogue ist, eben damals. Ja.
Quasi Feuertaufe gehabt dort.
Genau, und über das hatte ich quasi den Vortrag und wie gesagt, und der war so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, du bist gekauft, du musst jetzt nur mehr um Forschungsgelder kümmern, die ich in Österreich dann auch noch auf die Beine gestellt habe und letztendlich dann war ich 2 Jahre drüben und habe eben diese Vektoren gebaut und habe eben Gentransfer gemacht und mit einer Genpistole letztendlich dann Gensequenzen in den Körper quasi auf die Haut oder in die Haut geschossen. Mhm. Und somit war es möglich, Wachstumsfaktoren für Wundheilung dem Körper eben anzubieten, aber auch Insulin.
Toll.
Das heißt, wir konnten damals Typ 1-Diabetiker mit dem, also quasi heilen, unter Anführungszeichen, weil wir letztendlich die Zellen dazu bewegt haben, Insulin zu produzieren. Obwohl,
da sind natürlich jetzt für mich wieder ganz viele Fragen entstanden, die ich jetzt ja leider hier gar nicht bearbeiten kann zeitlich. Aber du, da müssen wir fix ein zweites Interview machen.
Sehr gerne.
Aber das müssen wir auf jeden Fall. Das ist natürlich gerade Diabetes, ist ein wichtiges Thema, da brauchen wir eine eigene Stunde dafür. Ja. Aber das ist spannend, was du schon alles gemacht hast. Darum sage ich ja, wertvoll ohne Ende. Und toll, dass wir die Möglichkeit haben, da jetzt Leute auch zu informieren, einfach so, in einem Gespräch, wie nett, also mit einem total toll ausgebildeten Arzt. Also bitte jetzt, wir müssen, weil wir ja leider nur eine Stunde Zeit haben und auf das Thema Reflux kommen.
Ja.
Das ist jetzt leider ein harter Bruch, weil deine Geschichte so spannend ist, dass ich da total eintauchen wollen würde, aber das geht halt gerade nicht. Aber wir wollen jetzt in den Reflux hinein. Reflux bedeutet einfach, vielleicht erklärst du es, weil du bist der Arzt, für die Zuhörer einfach, was ist das eigentlich, ja, und woher kann das kommen?
Also Reflux an und für sich ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und heißt zurückfließen. Mhm. Und ein Rückfluss kann natürlich überall stattfinden. Den Reflux, den wir heute behandeln, der bezieht sich auf den Magen und auf die Speiseröhre. Und letztendlich ist es so, dass Mageninhalt, also Dinge, die man vorher gegessen oder getrunken hat, dann fälschlicherweise zu viel und zu oft wiederum aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließen. Das nennt sich Reflux und genau diese Geschichte findet physiologischerweise bei jedem Menschen bis zu 70 Mal pro Tag statt, unbemerkt.
Man könnte ja fast sagen, so ein bisschen das Rülpsen ist ja auch nichts anderes, oder da kommt die Luft drauf und da kommt ja manchmal auch so, das spürt man ja auch, dass da so ein bisschen ein Rückfluss auch.
Jein, also es ist letztendlich nicht jedes Rülpsen tatsächlich immer gasförmiger Reflux, aber es kann sein.
Ja.
Ja. Und letztendlich behandeln wir heute den Reflux, der über das normale Maß hinausgeht, das heißt der pathologische Reflux. Mhm. Ja. Also das heißt, direkt beim oder nach dem Essen ist es bei jedem Menschen so, dass der Reflux hat, und das ist ja komplett normal. Mhm. Ja. Es hat auch lustigerweise jedes Baby Reflux. Man kennt es, dass sie dann immer wieder ein bisschen spucken, wenn man sie gefüttert hat und so weiter. Und dieser Verschlussapparat zwischen Magen und Speiseröhre wird dann in den ersten Monaten, / Jahren, dann kompetent und erreicht dann letztendlich seine Funktion und verhindert dann pathologisch erhöhten Reflux in den allermeisten Fällen. Bis auf wenige Ausnahmen, die letztendlich halt dann von Baby an quasi Reflux haben, weil dieser Verschlussapparat keine Kompetenz erreicht und somit einen sogenannten angeborenen Zwerchfellbruch haben.
Aha. Ja. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich also seltener als der Reflux, der jetzt wirklich in unserer Gesellschaft überhand nimmt.
Genau. Und dieser erworbene Reflux, von dem du jetzt gerade sprichst, der ist auch in den allermeisten Fällen basierend auf einem sogenannten Zwerchfellbruch. Mhm. Das heißt, es ist bedeutet, dass der Verschlussapparat zwischen Magen und Speiseröhre einfach nicht mehr gut funktioniert und letztendlich einfach zu häufig offen steht und Dinge wiederum in die Speiseröhre zurücklässt. Das kann eine Reihe von Folgen haben. Nämlich nicht nur sehr quälende Symptome, sondern auch letztendlich Entzündungen und Zellveränderungen an der Speiseröhre selbst verursachen, aber auch eine Bewegungsstörung der Speiseröhre verursachen. Und es können natürlich auch vorgeschaltete oder aus Sicht des Reflux nachgeschaltete Organe, das heißt eben der ganze Hals-Nasen-Ohren-Bereich, aber auch die Lunge deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden, eben durch dieses Zurückfließen. Ja, natürlich ist in aufrechter Position die Schwerkraft hier hilfreich, weil letztendlich die Dinge dann eher im Magen bleiben. Was allerdings wiederum dagegen wirkt, ist dieser erhöhte Druck im Bauchraum im Vergleich zum Brustraum, der letztendlich immer einen gewissen Druckunterschied zeigt. Es ist zwar bei jedem Menschen dieser Druckunterschied unterschiedlich, aber es ist bei jedem quasi ein Überdruck im Bauchraum zu sehen und zu verzeichnen. Wenn es hier zu einem hohen Druckunterschied kommt, dann kann natürlich auch unter Anführungszeichen das Wasser von unten nach oben rennen, das heißt auch in aufrechter Position Reflux passieren. Wenn das allerdings Wenn man liegt, das heißt im Bett, beim
Schlafen. Ist das spürbar, wie Sodbrennen? Kann man das auch, manche haben Reflux, ohne dass sie es auch spüren, aber Sodbrennen
wäre so. Die meisten haben Reflux, ohne dass sie spüren. Und Sodbrennen ist ein mögliches Symptom von sehr vielen Symptomen. Es ist ein säureassoziiertes Symptom. Und dieses säureassoziierte Symptom kann natürlich auch sehr gut mit säureblockierenden Medikamenten, Substanzen, mit dem klassischen Magenschoner oder auch, ich möchte jetzt absichtlich keine Handelsnamen nennen, aber es sind alle Säureblocker, die letztendlich dieses säureassoziierte Symptom des Sodbrennens verbessern. Man kann dadurch den Reflux nicht.
Aber die Ursache ist noch nicht behoben. Also
die Ursache schon gar nicht, aber vor allem den Reflux kann man nicht dadurch behandeln. Das Zurückfließen kann man nicht behandeln, sondern lediglich das, was zurückfließt, chemisch etwas verändern, man kann es weniger sauer machen und somit für einen weniger merkbar machen. Das heißt, das quälende Symptom Sodbrennen ist somit etwas leichter oder vielleicht sogar nicht spürbar, aber der gefährliche Reflux findet trotzdem bleibt. Statt. Genau, der ist unbehandelt.
Vielleicht nur kurz für die Hörerinnen und Hörer, das Zwerchfell kann man sich vorstellen, wie so ein Muskelgeflecht, das sich zwischen dem Brust- und Bauchraum ist liegend und wenn man einatmet, dann zieht sich das zusammen, damit sozusagen die inneren Organe im Bauchraum unten bleiben, sonst würde sozusagen der Magen immer raufhupfen, weil das einfach so dicht gedrängt im Bauchraum liegt und das Zwerchfell schützt sozusagen, da diese Grenze zu wahren, kann man sich so vorstellen, weil da so ein Druck drinnen steckt in diesem Bauchbereich.
Ja, also das ist sehr, sehr gut und sehr anschaulich erklärt. Letztendlich ist es so, dass der Bauchraum ja nichts anderes ist wie, ich sage jetzt mal, ein Küchenkasterl, ja, mit einer Frontplatte, das sind die Bauchmuskeln, der Nabel etc. und so weiter. Mhm. Dann die Rückplatte, das ist die Rückenmuskulatur, Wirbelsäule. Mhm. Die Seitenteile, klar, die seitliche Bauchmuskulatur, aber auch Teile des Brustraums bzw. der Rippen. Und die Deckplatte, das ist das Zwerchfell. Ja. Und die Deckplatte an und für sich, wie du richtig gesagt hast, ist ein Muskel. Und der hat letztendlich, ich sage jetzt absichtlich Mitte, es ist nicht ganz korrekt, weil es ist eher hinten angesiedelt, eine Öffnung dort, wo die Speiseröhre letztendlich durchzieht. Das heißt, die Speiseröhre verbindet ja den Rachen und den Magen, den Bauchraum. Mhm. Und diese Verbindung nennt sich Speiseröhre.
Genau.
Und diese verläuft durch den Brustraum.
Und das Zwerchfell, dass das auch vielleicht mal, dass man das versteht, das gibt mehrere Gründe, warum da eine Hernie, also ein Bruch im Zwerchfell, wie ein Riss sozusagen entsteht, dass sich diese Öffnung erweitert. Ein Grund könnte sein, dass man wirklich zum Beispiel schwer hebt, das spürt man noch nicht, dass man sich überlastet beim Gewichtheben oder auch beim Tragen von irgendwelchen Möbeln und so weiter oder auch bei ungeschickten anderen Bewegungen, aber das spürt man dann in dem Moment nicht. Das ist keine Schmerzgeschichte, aber es entwickelt sich dennoch. Genau. Und das kann man dann wie erkennen? Also wie könnte ich feststellen, ob ich überhaupt so einen Zwerchfellbruch habe?
Also ist letztendlich komplett richtig. Das ist eine mechanische Problematik, die da dahinter steckt. Das kann durch Niesen, Husten, starkes Erbrechen, aber auch durch Sport, also Fitnesscenter etc., aber auch natürlich Heben, Tragen und so weiter entstehen und ist letztendlich ident zu einem Nabelbruch oder Leistenbruch, den man ja kennt.
Ja.
Und den Ausspruch, man hat sich einen Bruch gehoben, der kommt hier sehr plastisch und plakativ zur Anwendung. Sehen allerdings kann man es deswegen nicht, weil es sich ja an der Deckplatte befindet und somit ist es quasi lediglich bei einem speziellen Röntgen, aber auch bei einer Magenspiegelung zu sehen. Das heißt, Leute, die glauben, an Reflux zu leiden oder die letztendlich hier entsprechende Symptome haben, tun sehr gut daran, sich letztendlich das einmal anschauen zu lassen, damit man hier eine Benchmark hat, das heißt letztendlich einmal einen Ausgangspunkt hat, damit man sieht, wie ist die Konstellation tatsächlich. Ist es eher eine harmlose Form? Ist es letztendlich eine Sache, wo man eine weiterführende Diagnostik braucht? Oder hat man möglicherweise eine Konstellation, die eine gewisse Gefahr in sich birgt, dass sich daraus sekundäre Erkrankungen bilden? Und man kann letztendlich, wenn man eine Art von Therapie dann den Leuten anbietet, im Zuge einer Kontrolluntersuchung auch den Therapieerfolg messen und veranschaulichen und objektivieren.
Und Hernie, so nennt man ja einen Zwerchfellbruch, das ist oft ja im Sprachgebrauch, kennt man Hernie, ein Zwerchfellbruch. Ist es tatsächlich so, ist es immer an dieser Öffnung, dass sich die, wo die Speiseröhre durchgeht, dass sich das da einfach erweitert, oder kann so eine Hernie irgendwo im Zwerchfell entstehen? Also kann es sein, dass es irgendwie ganz woanders, nicht da, wo schon eine Öffnung ist, sondern kann das irgendwo anders reißen, das Muskelgeflecht. Ist das möglich? Weil wenn du sagst Magenspiegelung, da kann man das ja sehen, sehe ich ja quasi nur die Öffnung, eben da, wo die Speiseröhre, ob sich da eine Erweiterung ergibt. Weil wenn das Zwerchfell woanders gebrochen wäre, würde ich ja das dort nicht erkennen.
Also im Prinzip refluxrelevant ist lediglich ein Zwerchfellbruch eben dort, wo die Speiseröhre durchzieht. Mhm. Also dort kann es zu einer axialen, das heißt eben letztendlich der Speiseröhre folgend zu einem axialen Bruch kommen oder zu einem Bruch, der neben der Speiseröhre ist. Das heißt, es zwängt sich der Magen zusätzlich zur Speiseröhre durch diese Öffnung im Zwerchfell durch. Man nennt es paraösophageale Hernie. Mhm. Es können natürlich auch an anderen Stellen im Zwerchfell Brüche entstehen, die aber meistens mit irgendwelchen Unfällen oder anderen Dingen, also dramatisch bedingt sind.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Problem, weil natürlich dann Organe im Bauchraum dort eben hinauf rutschen können. Mhm. Ja. Angeborene Dinge extremst selten, also so gut wie nicht vorhanden. Aber
das ist dann schon mit Schmerzen verbunden, ja. Da würde man sowieso erkennen. Aber das hat jetzt mit eben dieser Refluxgeschichte eben nichts zu tun. Wenn man jetzt das vielleicht noch kurz zu der Hernie, die jetzt wirklich Reflux verursachen kann, ab wann ist es tatsächlich notwendig zu operieren? Weil da hört man auch oft, dass es dann gar nicht unbedingt besser wird, dass man so lange versucht, eine Operation vorzubeugen. Aber ich weiß natürlich auch aus Erfahrung, du operierst das auch und sehr erfolgreich. Ich habe da schon sehr, sehr gute Klientengespräche geführt, die bei dir waren, die dann wirklich quasi kein Problem mehr hatten. Aber wann ist tatsächlich eine Operation gescheit und wann lasst man die Finger davon?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die natürlich jetzt nicht mit einem Satz beantwortet werden kann, insofern, weil es gibt aus den Fachgesellschaften heraus Leitlinien, die letztendlich gewisse Diagnosen oder gewisse Konstellationen als Operationsindikation empfehlen beziehungsweise das so sehen. Am Ende des Tages ist, glaube ich, eine ganz genaue Evaluierung der Situation bei jedem einzelnen Menschen und Patienten notwendig, und man muss sich einfach immer die Frage stellen, wie hoch ist ein gewisses Risiko, dass durch den Reflux ein Primär- oder Sekundärschaden entsteht, wie alt oder wie jung ist dieser Patient, weil letztendlich ja der kumulative Schaden das Problem ist. Das heißt, jugendliche Patienten profitieren natürlich von einer aggressiveren Therapie weitaus mehr als zum Beispiel sehr betagte Patienten, weil wenn ein Patient zum Beispiel, ich sage jetzt nur ein Beispiel, sollte mit 90 zum Beispiel einen Zwerchfellbruch entwickeln und letztendlich hier vielleicht auch darunter leiden, dann ist hier eine ganz andere Konstellation, wie wenn das einer sehr früh entwickelt. Mhm. Ja, weil letztendlich hier der Schaden, der bei einem 90-Jährigen in den nächsten Jahren passiert hat, weniger sein wird.
Genau, als wenn ich es von früh an schon habe.
Ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Rauchen, weil wenn es zum Beispiel ein Mensch mit 90 zu rauchen beginnt, dann wird man sagen, wenn es dir schmeckt, mach's, weil letztendlich das kein Problem darstellt. Ja. Natürlich ist es besser, es nicht zu machen, aber wenn man es machen will, dann soll man es machen.
Weil sich chronische Erkrankungen jetzt nicht mehr wirklich chronisch entwickeln können.
Ja, weil das eine gewisse Zeit braucht, weil das ja kumulativ ist. Nur wenn einer jetzt mit 12 zu rauchen beginnt, dann ist es natürlich sehr kritisch zu betrachten, weil es wird über kurz oder lang ein Riesenproblem entstehen, das rauchassoziiert ist. Wann weiß man nicht, man weiß auch nicht was, aber es wird was entstehen.
Verstehe.
Ja. Und somit ist letztendlich hier aus dieser Konstellation heraus schon eine wesentliche Entscheidungshilfe. Und
aber was ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt genau da mittig liegt mit 45, 50?
Ja.
dann gehe ich zuerst einmal wahrscheinlich ein Anamnesegespräch. Wie sind denn die Lebensgewohnheiten? Genau. Wie schläft er? Wie isst er? Ja, was genau. macht er sportliches? Genau. Kann ich da noch was optimieren?
Korrekt.
Und wenn man dann draufkommt, eigentlich ist das alles schon bestens, aber der leidet sehr darunter und die Herren ist auch in einer Größe, dann könnte wahrscheinlich eine Operation sinnbringender sein.
Also ich sehe mich hier, wenn ein Patient zu mir kommt, eher als Moderator und nicht als einer, der letztendlich Dinge tatsächlich den Patienten irgendwie verkaufen will. Oder, ich versuche jeden dahingehend aufzuklären oder die ganze Situation abzuklären, mal schauen, kann man das objektivieren, wie ausgeprägt ist die Erkrankung. Ja, das kann man mit einer sogenannten Impedanzmessung machen, dass man einfach quantitativ, aber auch qualitativ erfasst, welche Art von Reflux liegt vor, wie dramatisch ist es, wie viel ist es, etc. Man kann auch mit dieser Messung sehr gut eine sogenannte Symptomkorrelation machen. Das heißt, der Patient sagt dem Gerät, ich habe jetzt mein typisches Symptom gespürt, das ihn letztendlich zum Arzt geführt hat und letztendlich ihn auch stört. Und das Gerät kann dann letztendlich die Frage beantworten, ist oder hat zum gleichen Zeitpunkt ein Reflux stattgefunden, ja oder nein. Okay. Und somit kann man sagen, das Symptom ist Reflux assoziiert, ja oder nein.
Ist das dieses 24-Stunden-Sonde, die man da mit sich trägt, wo das alles aufgezeichnet wird?
Genau. Okay. Und da aus dem hat man natürlich nicht nur einen sogenannten prädiktiven Faktor, das heißt einen vorausschauenden Wert, wo man sagt, es wird diese und jene Therapie, diese und jenen Erfolg bringen bezüglich der Symptomkontrolle, weil der Patient kommt aufgrund seiner Symptome, das ist ja für ihn das Wichtige. Aus meiner Sicht ist das Symptom natürlich auch wichtig, aber für mich steht vor allem das medizinische Problem dahinter, wie stark ist hier möglicherweise die Lunge in weiterer Folge beansprucht, kann sich letztendlich hier, können sich Zellveränderungen bilden, kann sich auch im schlechtesten Fall irgendwo ein Tumor an der Speiseröhre durch den Reflux bilden, weil der Reflux ja der stärkste Risikofaktor dafür ist.
Das klingt jetzt alles schon auch aufwendig, ja, in der Medizin. Es wirkt so, als wäre da viel notwendiger an Untersuchungen und an vielleicht auch wirklich Nachuntersuchungen und so weiter. Oder stelle ich mir das jetzt sehr, also vielleicht zu aufwendig vor? Und vor allem hat man als Arzt auch die Zeit, tatsächlich ausführlich über das Leben des Patienten zu sprechen, auch über seine Lebensgewohnheiten, sprich auch die Ernährungsgewohnheiten komplett zu hinterfragen. Ist das tatsächlich auch alles machbar dann in einer Praxis, wo man viele Patienten hat?
Ich nehme mir die Zeit. Das heißt, ich habe, wie du weißt, also sehr viele Patienten und es ist natürlich schwierig für jeden Einzelnen, also wirklich die Zeit aufzuwenden, die die Patienten auch brauchen und die ihnen natürlich auch zusteht. Aber ich nehme sie mir bei jedem Einzelnen und da habe ich lieber ein, zwei, drei Termine, die vielleicht auch an einem anderen Tag stattfinden. Weil ich sehe jeden einzelnen Patienten und jedes einzelne Gespräch als essentiell und wahnsinnig wichtig. Und es ist ja letztendlich hier auch für denjenigen, und die meisten Leute haben eine tatsächliche Odyssee schon hinter sich und haben vielleicht 3, 4, 5, 10 andere Kollegen konsultiert, ohne dass die Beschwerden sich verbessert haben oder dass hier eine Lösung gefunden wurde. Also ich nehme die Zeit.
Ist das der Grund, warum du Privatarzt geworden bist oder Privatordinationen führst, weil als, ich meine,
das ist so hübsch, der einzige
als,
Grund.
Als Kassenarzt hast du fix nicht die Zeit oder kannst du sie dir nicht nehmen?
Ich darf sie mir nicht nehmen, weil das ich von der Kasse letztendlich einen Auftrag habe, dass ich so und so viele Leute behandeln muss und dass sie und eine Empfehlung, dass ich mir lediglich nur so und so viel Zeit pro Patient nehmen soll oder darf, vielleicht sogar darf. Ich kann lediglich hier als Wahlarzt mir die Zeit nehmen und wenn ich mir den ganzen Tag für einen Patienten nehme, ist es mein Privatvergnügen und letztendlich einfach aus meiner Sicht, bei mir steht die Qualität ganz oben und der Behandlungswille und Wunsch eines jeden Einzelnen ganz vorne und ich habe mir tatsächlich als oberstes Ziel und Prämisse gesetzt, jeden Einzelnen so lange zu behandeln, wie er mich braucht oder wie er will,
klarerweise. Das ist natürlich und Wir haben kurz darüber gesprochen, aber das ist halt Gott sei Dank auch dann so, dass viele Leistungen ja auch über die Krankenkasse dann abgegolten werden kann im Nachhinein, weil sonst wird es natürlich schon auch sehr, sehr teuer für einen Patienten, der eine chronische Krankheit hat und länger braucht.
Ja.
Also das muss man schon hier auch sagen. Aber wie gesagt, wir wollen das jetzt auch gar nicht zu sehr im Detail ausschmücken, aber du nimmst dir Zeit, ist es wichtig, man hat auch das Gefühl, also das spürt man einfach auch und so soll es auch sein. Zurück zum Reflux, ernährungstechnisch, natürlich weiß ich auch selbst als Ernährungswissenschaftlerin, was zu tun ist. Ja. Dennoch möchte ich von dir wissen, ist es tatsächlich so, dass wenn gewisse Speisen gegessen werden, also zum Beispiel sagt man, wenn es sehr fett- und eiweißreich ist, dass dann der Mageneingang sich nicht ordentlich abdichtet und deswegen kommt es auch zu einem Reflux. Siehst du das auch? Ist das wirklich auch die Art und Weise, wie wir eben dann auch teilweise ungesund essen? Selbst verschuldet nicht immer nur die Hernie hat Schuld am Reflux, sondern einfach auch schlechte Ernährungsgewohnheiten.
Schlechte Ernährungsgewohnheiten sind natürlich ganz ein zentrales Thema, weil da nicht nur jetzt man das Ventil quasi im Auge behalten soll, sondern letztendlich, ich sage immer, man muss die Erkrankung eigentlich von Popo hinauf behandeln.
Mhm. Warum? Da sind wir jetzt falsch angegangen.
Warum? Weil ich bin in meinen Erklärungen, versuche ich immer irgendwelche einfachen Beispiele zu bringen und letztendlich ist es so, wenn man sich vorstellt, wenn sich jetzt viel Stuhl im Darm befindet, dann stauen sich natürlich die vorgeschalteten Systeme zurück und somit kann sich auch der Magen nicht ordentlich entleeren und hat auch letztendlich vom Darm übertragen, ist der Druck im Bauchraum einfach deutlich höher und letztendlich kommt dann wiederum dieser Druckgradient zum Tragen und somit kann auch in aufrechter Position eher was zurückgelangen in die Speiseröhre. Das heißt, was wir wollen, ist letztendlich eine beste Verdauung, eine beste Entleerung. Nur wenn man jeden Tag auf die Toilette gehen kann, heißt es noch lange nicht, dass nicht viel Stuhl trotzdem drinnen bleibt im Darm. Das heißt,
Und im Gegenzug, entschuldige, bedeutet das auch nicht, wenn ich jeden zweiten Tag nur auf die Toilette gehen kann, dass was falsch läuft.
Korrekt.
Ja,
absolut.
Das ist auch wichtig, weil sonst die Leute gleich Sorge haben.
Ja, ja klar. Ja. Aber es ist letztendlich hier eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, viel Bewegung, aber vor allem auch eine ballaststoffreiche Ernährung, ein zentrales Thema bei der Behandlung von generell von Verdauungsbeschwerden, von Reizdarm, aber vor allem bei Reflux. Ja. Mhm. Letztendlich sollte hier das untere System bestens funktionieren, damit man dann das obere System optimieren kann und letztendlich, wenn man eben manche Dinge umstellt, dann vielleicht sogar das Auslangen findet mit ein paar kleinen Handgriffen. Mhm. Mein Credo ist es auch, letztendlich die Leute nicht komplett umzukrempeln, weil die haben sich ihr Leben und ihre Ernährung so ausgesucht,
sonst würden sie es nicht machen. Moment,
aber
muss man manchmal schon aufpassen. Ja.
Aber ich versuche eben mehrere kleine Schräufchen an mehreren kleineren Schräufchen zu drehen, damit letztendlich jetzt nicht so wahnsinnig, also subjektiv empfunden zumindest, so wahnsinnig viele Dinge verändert werden müssen und viele Verbote da sind, weil mit dem können die Leute langfristig gesehen, nämlich über lange Zeit, weniger anfangen, wie wenn man einfach kleinere Moves macht und sich Ziele setzt, die ganz leicht oder sehr leicht erreichbar sind. Damit bleibt man auch dran und letztendlich das Dranbleiben und ja, das über lange Zeit umsetzen, ist das A und O von einer nachhaltigen...
Genau. Egal, was man macht.
Egal. Ja?
Also sei es eben die Ernährungsgewohnheit umstellen, auch die Therapie und so weiter. Die Nachhaltigkeit steht an erster Stelle.
Genau.
Ja, das ist eine sehr gute Darstellung auch, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber kommen wir trotzdem nochmal zum Magen.
Und ich kann nochmal einhaken.
Ja, genau. Diabetes ist zum Beispiel, ja, hat jetzt nicht per se was mit dem Ende zu tun, ja, weil es gibt ja viele Leute auch, das ist auch Veranlagung, jeder hat seine Baustellen, aber viele haben es auch im Bauch, also im Magen, nicht im Bauch, im Magenbereich, ist auch, finde ich, in dieser Zeit wird das immer intensiver mit dieser Problematik. Stress ist ja auch ein schlechter Begleiter, was Verdauung betrifft und vor allem den Magen. Da spielt das halt dann nicht gut zusammen, was du gesagt hast, in dem Fall, weil ballaststoffreiche Ernährung, gerade bei Gastritis-Patienten, eher ungünstig, muss man aufpassen, zu lange Verweildauer im Verdauung, also im Magen, zu viel Salzsäure und so weiter. Aber dennoch, wie siehst du jetzt die Entwicklung generell einmal zu Magen-Darm-Erkrankungen? Das nimmt doch zu, oder nicht? Wie siehst
Absolut,
du das?
Ja. Ich meine, man weiß ja, dass letztendlich also bei seelischen Spannungen jeder irgendwo, sagen wir so, der eine kriegt Kopfschmerzen, der nächste kriegt Bauchschmerzen, Durchfälle.
Manche haben sie die Bandscheiben.
Ne? Korrekt, genau. Das heißt, die Seele an und für sich hat ja kein Erfolgsorgan und drückt sich letztendlich über ein anderes Organ aus, man nennt es Somatisieren. Mhm. Und dass hier ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Seele und Körper besteht, nämlich wie ein Getriebe, ist auch klar. Das heißt, wenn man sich mit dem Hammer auf den Finger haut, dann tut es genauso in der Seele weh wie am Daumen oder am Finger.
Aber es ist wunderschön von dir erklärt. Ja? Das finde ich ein wirklich schönes Bild, das du da zeichnest. Weil so, glaube ich, also ich habe so jetzt noch nie, also man weiß, dass es ist, aber das ist so schön
bildlich. Ja, greifbar.
Das ist super. Ja. Ja, das ist toll.
Und auch die alten Griechen in der Antike haben letztendlich den Sitz der Seele, die Psyche, quasi in die Magengrube projiziert. Das heißt, die haben gewusst, wenn man Probleme, Sorgen, Troubles hat, dann tut sie im Magen weh. Das heißt, hier ist letztendlich ein ganz klarer Zusammenhang und man, somit muss man tatsächlich an vielen kleinen Enden beginnen, um das Gesamte wieder in Gang zu bringen und zu balancieren. Und das ist eben letztendlich nicht nur die Ernährung, nicht nur der Stress, sondern viele andere Dinge auch. Genau.
Ja,
es ist einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig, vom Stressmanagement angefangen über eine gesunde Beziehung zu haben, keine Sorgen zu haben und versuchen hier alles
oder
das...
Oder mit den Sorgen umgehen zu können. Das ist
korrekt.
Das.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja,
Sorgen das, haben wir, das kann man fast nicht verhindern.
Dinge lösen, aber auch Sorgen lernen zu bewältigen und damit umgehen zu können. Völlig korrekt.
Aber keiner ist ja ein Blödsinn, aber die Leute sind so getrieben. Das merke ich deutlich auch an der Gesellschaft, dass dieses ständig muss man, jetzt geht es gerade nicht, jetzt sind wir echt ausgebremst. Aber die Leute sind echt auch am Handy ständig dort. Und dieses sich hinsetzen und in Ruhe ein Buch zu lesen, dieses und das geht gar nicht, weil da könnte ja was weiß ich, was alles passieren in der Zeit.
Ja.
Also dieser Stress und auch du selber als Arzt bist natürlich auch ein Getriebener. Jetzt hast du so viele Patienten, du willst helfen. In Wahrheit sitzt du auch, glaube ich, selbst ein bisschen in der Falle, aber schaffst scheinbar, ich hoffe es für dich jetzt, auch einen Ausgleich zu schaffen. Für mich ist es der Sport. Ja, das weiß ich, dass ich das brauche. Das ist für mich ganz klar, dass das mein Ausgleich ist.
Ja.
Und machst du das auch?
Ich bin sehr gerne in der Natur. Ich gehe sehr gerne Skitouren, zum Beispiel im Winter. Ich bin fast jedes Wochenende irgendwo in den Bergen. Ich brauche da sicherlich auch ein bisschen Zeit für mich.
Ich
höre dann gern meinen Atem, meinen Herzschlag, versuche hier irgendwie mit dem Körper quasi, es klingt jetzt blöd, wenn man sagt, ins Reine kommen, aber letztendlich einfach hier wieder eine Balance zu finden und quasi die Batterien wieder aufzutanken, die Speicher zu füllen und letztendlich einfach die Dinge, die ihren krank machen, nämlich der schlechte Stress, dass man den versucht eben bestmöglich abzubauen und aus dem Körper zu bringen. Und das schaffe ich an und für sich ganz gut.
Ja. Aber das denke ich mir eben. Gerade du bist ja wirklich ein Tausendsasser, machst du viele Dinge, hast eine mehrere Praxen eigentlich und dann die Rolle als Leiter dort und dies und jenes. Also viele Patienten, da muss man ja sich Auszeit nehmen. Das heißt, man kann ja nicht nur predigen bei den anderen, sondern sich ja selbst auch. Aber das ist ja, finde ich, auch wichtiger, mal von einem Arzt zu hören, der sehr viel tut, wie er das macht. Und dein Ausgleich ist tatsächlich dann eben auch Bewegung und auf sich zu schauen. Das hast du gelernt, warst du früher... Du bist noch jung, aber wie du jünger warst, war es so, dass du da auch gerne über dich drüber gestiegen bist. Das heißt, verstehst du wahrscheinlich auch Patienten, die so getrieben sind und die dann nicht auf sich hören? Oder hast du von Anfang an gewusst, das muss ich immer bewahren, auf mich selbst schauen? Weil ich von mir aus kann das nicht bestätigen. Ich habe auch nicht immer sofort auf mich geschaut, wie ich jung war,
muss ich dazu sagen. Das ist eine Sache, die wächst und mit der Zeit wächst, wenn man quasi Erfahrungen sammeln, reifer wird, aber auch sich die Situation mehr oder weniger zuspitzt und man merkt, es wird immer mehr und immer schwieriger und man kommt immer weniger zur Ruhe und kann die Dinge auch viel weniger gut bewältigen, dass man hier aus Selbstschutz allein heraus schon mal versucht, ein optimales Time-Management zu machen und letztendlich versucht, sich zwar empathisch auf jede einzelne Situation einzustellen und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich mehr Psychologe und hole die Patienten, versuche die Patienten zumindest optimal abzuholen und ihnen halt letztendlich da einfach ein bisschen auch von der Seite zu helfen. Also ich bin wahrscheinlich mehr Psychologe, als ich glaube. Oder also, nein, ich glaube schon, dass das Gesamte muss einfach passen. Man muss versuchen, auf jeden einzelnen Menschen, es klingt einmal besser, einmal schlecht, aber auf jeden Einzelnen einzugehen, ihn abzuholen und zu schauen, wo kann man ihn unterstützen und helfen. Machen muss er es eh selber.
Ja, klar.
Ja? Aber es ist ja meine Aufgabe, eher die Dinge aufzuzeigen, vielleicht bewusst zu machen, vielleicht ein paar Ätzes zu geben, Tipps zu geben, einen Pfad oder Weg vorzugeben, aber auch letztendlich Dinge abzuklären, zu klären, was man letztendlich hier tun kann, die ganzen Optionen völlig wertfrei und möglichst objektiv aufzuschlüsseln, darzulegen. Der Patient muss selber seine Therapie und letztendlich seinen Weg festlegen. Ja. Das sage ich auch jedem. Mhm. Sie legen das Behandlungsziel fest und Sie legen auch fest, wie man dorthin kommen. Ich zeige lediglich auf den und Weg, zeige Ihnen die kann, Optionen auf. Genau,
bin ich korrekt. Gab es in deiner Arbeit irgendwann einmal ein Schlüsselerlebnis, ein Aha-Erlebnis, wo du, weil du eben so viel zu tun hast, auch mit Menschen, die eben krank sind, logischerweise, ja, im Verdauungssystem und so weiter, und die das auch wahrscheinlich manchmal, nicht immer, aber doch auch selbst verschuldet haben, durch viel Stress sich nicht Zeit nehmen, nicht zurückkommen und weiter, nicht auf dieses und jenes schauen, wo du irgendwie so ein Erlebnis hattest, wo du sagst, okay, ich muss auch auf mich schauen, wo dir der Patient sozusagen vorgeführt hat, gab es sowas mal, okay, ich sehe mich da gerade ein bisschen selber, ich muss auf mich schauen, kennst, weißt du, was ich meine?
Hast
du das erlebt?
Ich glaube, also ich habe das sicherlich schon einige Male erlebt und man erlebt es, glaube ich, bei jedem Gespräch, einmal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, dass man sagt, naja, da sehe ich mich auch etwas oder ein bisschen drinnen und
oder
so weiter.
Vielleicht bin ich mal dort, und, wenn ich nicht aufpasse.
Ja. Also genau. Und also ich bin sicher ganz weit weg von irgendwie perfekt, aber ich versuche eben dran zu bleiben und die Dinge zu verbessern. Mhm. Für den Patienten, aber auch für natürlich für mich selber auch. Natürlich, ja. Das ist ja ein permanenter Prozess, der jeden Tag stattfindet und wo man einfach dann auch irgendwann einmal für sich sagen muss, so und jetzt ist es genug und jetzt muss man wieder schauen etc. und so weiter und auch für sich selber die Bremse ziehen und ziehen können. Ja. Ich habe das lange nicht gekonnt, weil ich einfach jeden an und für sich gerne helfe oder helfen will, der mich anruft und der Hilfe von mir benötigt. Aber wenn das einmal ein gewisses Quantum übersteigt,
wird schwierig,
dann ist es einfach schwierig. Man muss halt einfach versuchen, auch diese Situationen irgendwie zu bewältigen und man kommt dann einfach auf eine neue Art der Organisation beziehungsweise auf eine neue Art und neuen Lösungsansätzen, damit man auch hier Leuten, die halt zusätzlich noch die Hilfe benötigen, auch was anbieten kann, ohne dass man dabei selbst eben drunter leidet oder zugrunde geht. Nicht? Ich versuche es jeden Tag. Schaffen tue ich es einmal besser, einmal schlechter. Das ist klar, das ist ganz logisch.
Ich habe gelesen, du hast doch natürlich mit Krebskrankheiten zu tun. Ja, das ist immer sehr dramatisch und oft geht es auch gut aus, manchmal nicht.
Ja.
Das ist, war nicht geplant, aber das ist jetzt so im Zuge des Gesprächs jetzt gerade in mir die Frage doch hochgekommen, wie ist das denn für einen Arzt, wenn man so engagiert ist, und die meisten sind ja engagiert, das kann man ohne weiteres sagen, vielleicht wirken manche abgestumpfter als andere, aber was ist, wenn man dann doch wirklich erkennt, dass jegliche Hilfe nicht zu spät, aber es geht halt nicht mehr, wenn man dieses Niveau erreicht hat. Wie geht man da jetzt natürlich mit dem Patienten, das muss ich jetzt gar nicht wissen, aber wie geht es dir denn damit, weil du ja doch immer helfen möchtest und ein positives Ziel erreichen willst. Wie geht es dir damit?
Naja, natürlich ist mir sehr bald im Zuge der Ausbildung, aber auch im Zuge seiner Arbeit mit Krankheit und Tod konfrontiert. Und natürlich ist es bei den ersten 100, 200, 300 Fällen dramatisch. Und auch hier lernt man quasi den Umgang mit der Situation, aber auch quasi das Gespräch mit den Angehörigen und, die natürlich ganz dramatisch reagieren zum Teil und natürlich über den großen Verlust natürlich dann sehr bestürzt sind. Aber ich glaube, das habe ich auch bei den meisten Fällen bringe ich das ganz gut hin, ich versuche dennoch mit den Leuten intensiv zu sprechen, ich biete auch hier gerne meine Hilfe an und versuche hier auch die positiven Dinge herauszukehren, sodass man letztendlich ein bisschen mit den Augen des Verblichenen hier die Welt sieht und sagt, wenn man es jetzt mit seinen Augen sieht, ist es letztendlich oder mit ihren Augen, je nachdem,
ist es das Beste
ist es
eigentlich?
Wahrscheinlich ja. Die bessere Variante als ein qualvolles Ende etc. und so weiter. Und wenn man diese positiven Dinge ein bisschen herauskehrt, kann man natürlich den Schmerz nicht nehmen, aber man kann ihn lindern.
Aber es hilft auch dir selber scheinbar, glaube ich, indem du den anderen
das vermittelst. Das wollte ich gerade sagen, das ist auch meine eigene Psychohygiene, weil ich das Negative in was Positives oder Positiveres umkehre und somit selbst auch leichter mit dieser Situation zurechtkommen.
Aber jemanden als Patienten noch gegenüberzustehen, also einem Patienten gegenüberzustehen, dem man das vermitteln muss, dass es jetzt darum geht, noch eine schöne Zeit zu verleben, aber es gibt jetzt tatsächlich keine medizinische wirksame Hilfe mehr. Das ist für mich noch ein Punkt, wie geht es dir dann damit? Das muss ja herzzerreißend und ganz schwierig sein.
Genau, das ist jedes Mal eine Gratwanderung zwischen Information, aber auf der anderen Seite letztendlich
Mitleid
nicht komplett.
Mitgefühl. Nein. Mitleid nicht, Mitgefühl. Nein.
Ja.
Mitgefühl.
Ja. Ganz wichtig.
Ja,
das ist ganz wichtig. Und letztendlich eine Gratwanderung aus Information, aber auch auf der anderen Seite nicht komplett Illusionen zu zerstören, aber auch keine Gebäude aufzustellen, die letztendlich illusorisch sind, die komplett nicht erreichbar sind. Aber da ist es auch wahnsinnig wichtig, bei jedem wiederum individuell auf seine Persönlichkeit einzugehen. Der eine möchte mehr das, der andere mehr das. Dass man da einfach hier mit sehr viel Gefühl, Fingerspitzengefühl und sehr viel Einfühlung und Einfühlungsvermögen quasi an die Sache herangeht und halt immer wieder da ist für ein Gespräch. Natürlich auch hier ist der Zeitfaktor wesentlich und natürlich ist es auch so, dass man sich dann jetzt nicht stundenlang hinsetzen kann, weil das schaffe ich nicht.
Nein, das wird
und
dich
somit,
zerstören.
Ist es letztendlich wichtig, auch das Gespräch so zu führen und so zu lenken, dass man hier vielleicht nur 3, 4, 5 Minuten Zeit nimmt, aber das Gespräch so intensiv und so wertvoll verläuft, als wäre es letztendlich über 3 Stunden gegangen und der Patient
ist nicht
so viel,
so
viel aus dem Ganzen Kraft schöpft und vielleicht sind so manche Sorgen genommen oder vielleicht weniger und auch die
nicht um den heißen Brei herum, sondern klar.
Ich bin sehr, sehr
direkt.
Geradlinig. Ja, aber halt, die Leute wissen immer, woran sie sind. Sie wissen, dass ich ihnen nichts vorenthalte und sie wissen auch, mit was sie rechnen können.
Das
und das
wichtig.
Ist ganz entscheidend. Ja.
Ein schweres Thema eigentlich, diese Geschichte. Und deswegen jetzt nicht ein harter, aber doch so ein vielleicht unterhaltsamerer Wendepunkt in Richtung Fernsehen. Das klingt jetzt total lächerlich wahrscheinlich, aber was kommt da jetzt? Einfach nur eine blöde Frage. Blöde Fragen gibt es nicht. Du kennst wahrscheinlich schon diverse Krankenhausserien, Grey's Anatomy, Emergency Room und Co. Kann man sagen, dass das ein bisschen der Wahrheit entspricht oder es ist wirklich nur eine Show? Oder kann man schon sagen, da ist schon was dran? Läuft so ab im Hinterzimmer immer die Bärchen und so? Oder
und
im vorderen Bereich hektisch.
Ich muss offen ehrlich zugeben, dass ich kaum solche Serien anschaue und fast eigentlich fast nie.
Okay, du hast
eben aus diese ja, Grundwelt, okay. diese Pärchensachen und so weiter.
Na schade, das wäre jetzt
falsch. Also, das
ist du bist ja geschieden, das darf man ja sagen.
Nicht ganz meins. Aber ja, natürlich, das Krankenhaus wird von Menschen natürlich ja, geführt klar. und geleitet und es leben ja. Menschen dort ja. und keine Roboter. Und natürlich ist das aus dem Leben gegriffen, mhm. vielleicht ein bisschen emotionaler dargestellt und vielleicht ja. ein bisschen auf die weniger medizinisch-fachliche, sondern eher auf die emotionale Ebene gestellt. Klar, das mhm. muss ja auch leicht verdauliche und gut verdauliche Kost mhm. sein und es soll ja auch Spaß machen, wenn man sich solche mhm. Serien ansieht. Aber ja, natürlich ja. läuft es in manchen Kliniken tatsächlich so ab. Ja. Und ja, es ist
okay, gut.
Das sind
ist
Menschen, schön. Die Menschen behandeln.
Genau. Vielleicht wollen jetzt noch mehr Mediziner werden.
Ja, genau.
Also wir waren dann weiter runter. Wir waren jetzt kurz beim Magen. Also Ernährungsgewohnheiten bei Gastritis und so weiter gehören verändert. Das würde jetzt zu weit führen. Wer da Informationen braucht, bekommt sie bei dir, ja. bei mir, wo auch immer. Mich hat interessiert, die Komponente nimmt es zu? Ja, es nimmt zu. Und das, was jetzt zum Schluss noch ganz wichtig für mich wird, ist eine wichtige Geschichte, nämlich jetzt kommen wir zum Darm. Sehr viele Veränderungen sind da, glaube ich, auch akut in Bewegung. Viele Leute, die Probleme haben, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, ja, alles ja, durcheinander ja. gewirbelt, ohne Ende, stressbedingt, natürlich auch ernährungsbedingt. Und dann gibt es diese ganz vielen populären oder auch nicht populären Geschichten in den Medien und so weiter, was nicht alles hilft und nicht hilft. Und vielleicht sind es ja dann die Unverträglichkeiten ja. letzten Endes. Austestungen im Allergieambulator, wo man 3 Monate warten muss, dass man überhaupt einen Termin, weil alles ja. in die Richtung boomt. Wie siehst denn du das? Was ist da tatsächlich dran? Wie geht es unserem Darm?
Ja.
Und wie viel Selbstverantwortung haben wir?
Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das kann auch nicht nur Tag, sondern vielleicht Wochen
ja,
sein.
Vielleicht können wir es also, fürs Erste begrenzen und dann
genau,
werden wir es
genau,
auf jeden Fall fortsetzen.
Aber ich glaube, es sind ein paar Dinge entscheidend. Entscheidend ist letztendlich zu wissen, dass die Darmflora letztendlich aus Milliarden und Abermilliarden Bakterien besteht. Und die, obwohl sie nicht sichtbar sind, ungefähr 2,5 Kilo bei einem Menschen wiegen.
Halleluja.
Schwer mhm. vorzustellen, dass was man nicht sieht, 2,5 Kilo wiegen kann oder wiegt. Es ist das Mikrobiom, wie es genannt wird, mannigfaltig und letztendlich ist die Vielfalt das Entscheidende. Und die Vielfalt wird wiederum auf der einen Seite durch das, was man isst, jeden Tag erhalten. Und letztendlich, wenn man die nicht richtigen Dinge isst, wie Emulgatoren und Fertiggerichte etc. etc. etc., da sind viele Stoffe drinnen, finden sich in manchen E's wieder, mhm. auf der Verpackung E draufgeschrieben, die zerstören wiederum die Vielfaltigkeit des Mikrobioms. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. dass man einfach darauf schaut, was kaufe ich mir, was bereite ich mir zu, wie bereite ich es mir zu? Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, der fast noch wichtige Teil ist, die Verdauung beginnt im Mund. Mhm. Das heißt, wir nehmen uns keine Zeit zum Essen, wir essen immer nebenbei, wir schlingen, wir beißen nicht. Mhm. Das heißt, es sollte an und für sich so sein, dass man sich wirklich freut aufs Essen, sich hinsetzt, sich die Zeit nimmt, nichts rundherum sonst hat, das Essen genießt, jede einzelne Gabel oder Löffel, das im Mund wirklich bestens kaut, beißt und wirklich fast zu Brei verarbeitet, mit Speichel vermengt. Im Speichel ist quasi bereits ein Verdauungsenzym Amylase drinnen, das heißt die Verdauung der Kohlenhydrate beginnt bereits im Mund und es dann schluckt, mhm. wartet bis es im Magen ist und dann es das nächste zu sich nimmt. Vorteil dieser Geschichte ist, dass man Verdauungsbeschwerden generell dadurch maßgeblich reduziert, weil dadurch
gut gekaut ist halb verdaut.
So ist mhm. es, genau. Makromoleküle nicht mehr in den Darm kommen und letztendlich dann die Inzidenz oder Entstehungswahrscheinlichkeit von Allergien und Unverträglichkeiten bedeutend gesenkt wird. Mhm. Man hat keine Blähungen, man hat einen normalen Stuhlgang, man hat letztendlich kein Sodbrennen, weniger Sodbrennen, mhm. weniger Magenbeschwerden, mhm. weniger Gastritis. Also das ist letztendlich wahnsinnig wichtig und dass man einfach nichts Eiskaltes zu sich nimmt, sondern eher warme Dinge.
Außer im Sommer das Eis. Das schon.
Ja, gerade das Eis, das ist eben nicht ideal. Ja. Ja. Das ist die Temperatur, es sind die Weichmacher drinnen, das ist der Zucker.
Ja.
Aber es ist, und das hat uns ja auch schon der Herr Paracelsus gelehrt, immer die Dosis macht das Gift. Das heißt, es soll jeder genießen, aber es ist die Quantität das Entscheidende. Das heißt, jeden Tag eine Eisbox zu essen, ist natürlich nichts
Klares. Ja. Das ist auch vielleicht kurz, nur weil ich das noch kurz einbringen möchte, mit den E-Nummern auch so, weil nicht, dass dann alle hysterisch sind, oh Gott, und ich kann jetzt das und das nicht messen, weil es ein E-Nummer drauf. Das mag schon sein, dass es dann etwas ist, was nicht ideal ist,
manche,
aber da macht dann auch die Menge das Gift.
Ja.
Also ab und zu mal ein Fertiggericht mit E-Nummer oder Chips mit E-Nummer, das macht nichts, aber wenn man das natürlich permanent zuführt, das ist das, was du meinst, aber es bedeutet jetzt nicht, dass man das komplett nie wieder soll, um sich zu schützen.
Absolut korrekt,
die Menge
weil ich bin ja Gegner von Verboten, ich gebe ja quasi auch nur Empfehlungen und möchte eben ein Thema, das mir auch sehr wichtig ist, ansprechen, also nicht nur die Probiotika, sondern auch die Präbiotika, die ja ganz wenig bekannt sind, sind immer wichtiger und entscheidender, vor allem für den oberen Verdauungstrakt,
für den Dünndarm. Sagst du bitte noch für die Hörer, was ist das eine und was ist das andere, die das nicht wissen vielleicht?
Präbiotika entstehen durch, die, durch Fermentieren. Das heißt, man nimmt Gemüse, versetzt es mit Salz oder auch mit Salzlake und lässt das letztendlich unter Anführungszeichen gären.
Ein Sauerkraut zum Beispiel.
Genau, das ist das Bekannteste und es entstehen dadurch Milchsäurebakterien, die letztendlich wahnsinnig gesund für den oberen Gastrointestinaltrakt sind und somit letztendlich hier helfen, Dinge zu verdauen, aufzuspalten und letztendlich auch die Nahrung gut auszulaugen, unter Anführungszeichen, das heißt viele Nährstoffe zu extrahieren. Und das ist genauso wichtig wie die Bakterien im Dickdarm, die letztendlich über Probiotika gestärkt werden. Das heißt, dass alles das, was man isst, enthält Keime und verändern letztendlich, also diese Lebensmittel, die wir essen, verändern täglich das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Keime im Körper. Und die Gesamtheit der Keime im Körper, die sind für unser Körpergewicht, für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, für Intelligenz, für das Funktionieren des Gehirns, für die Entstehungswahrscheinlichkeit von Tumorerkrankungen auch außerhalb des Magen-Darm-Trakts maßgeblich.
Vielleicht nur zur Erklärung, dadurch, also dieses Mikrobiom hilft sozusagen, für die Zuhörer jetzt nur zur Erklärung, weil wie kann das jetzt auf das Gewicht wirksam sein, aber weil dadurch die Nährstoffe einfach anders genutzt werden können, bin ich in einer anderen Versorgungssituation, verändere dadurch positiv den Stoffwechsel und unterstütze mich. Aber es bedeutet nicht, dass ich einfach durch ein super Mikrobiom automatisch Gewicht verliere, sondern es spielen viele Faktoren da noch hinein und unterstützen das sozusagen positiv, weil oft auch so Märchen kursieren in die Richtung, das war mir jetzt.
Ja, es ist natürlich die Informationsfülle aus diversen Illustrierten, aber auch Fachjournalen ist natürlich wahnsinnig und es ist auch für den Fachmann wahnsinnig schwierig, hier aus dieser Informationsfülle Dinge herauszupicken und das Herauspicken, da sind wir schon beim Thema, das Herauspicken ist ja das Problem, weil letztendlich sollte man ja tatsächlich alle Informationen in einen Topf füllen, umrühren und dann letztendlich hier die Gesamtheit betrachten, weil es ist letztendlich, wie du richtig sagst, einzig und allein nur sich auf das Mikrobiom zu verlassen oder alles an dem Mikrobiom aufzuhängen, ist genauso unwahr, wie jetzt, wenn man sagt, das Mikrobiom hat keinen Einfluss.
Genau,
und auch so wie beim Reflux, das wir vorher besprochen haben, alles letztendlich dem Reflux zuzuschieben, ist genauso falsch wie das Umgekehrte.
Genau.
Also letztendlich ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, die Dinge in der Gesamtheit zu betrachten und auch in der Gesamtheit zu beurteilen. Und letztendlich, da meinte ich eben eingangs, an vielen verschiedenen Sträufchen ein bisschen zu drehen, ist
wichtig.
Wichtig, nachhaltiger und für einen leichter umsetzbar.
Aber die Leute sind gerade, was jetzt das Thema Ernährung betrifft, so schon konditioniert, dass sie sich so die Dinge herausfiltern, die einzelnen, und das eben nicht im Gesamtheitlichen betrachten.
Ja, das ist eben genau das Problem.
Und das ist ein großes Problem.
Ja,
und das wirkt sich eben dramatisch auf Verhalten aus, auf die Ernährung und vor allem auf den Darm. Und da werden dann Testungen gemacht, eben Unverträglichkeiten. Oder weil ich sage dann zum Beispiel meinen Klienten, sie sollen einfach einmal, wenn sie Probleme bekommen, Probleme und so weiter, mal rückverfolgen, was habe ich denn eigentlich gegessen? Genau. Ja? Und das dann einfach weglassen zum Beispiel.
Tagebuch führen.
Zum Beispiel.
Selbsttestungen machen, das ist letztendlich gerade für die klassischen Intoleranzen, für Laktose, Fructose, aber auch für die Histaminunverträglichkeit ja viel, viel besser, viel effizienter als jeder Test. Weil das Problem ist ja, dass jeder Test und jedes Testergebnis ja auch eine gewisse psychologische Komponente dabei hat. Weil wenn man schwarz auf weiß sieht, man hat hier einen positiven Test und man hat vielleicht einen ist laktoseintolerant, dann hat man es, wenn man es schwarz auf weiß liest.
Genau.
Hingegen, wenn man jetzt ein Glas Milch trinkt, und letztendlich nach diesem Glas Milch kein Problem hat, keine Bauchkrämpfe, keine Durchfälle oder kein Unwohlsein hat, dann hat man sie nicht, ungeachtet des Testergebnisses.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das fast bei jedem, der mit einer ganzen Latte von Befunden kommt, die sagt, bitte, sind so lieb, versuchen Sie das einmal ein bisschen beiseite zu lassen. Versuchen Sie einfach einmal die drei Dinge für sich selbst auszutesten. Ist Ihre Unverträglichkeit, die Sie möglicherweise haben können, überhaupt relevant für Sie?
Genau.
Oder aber auch nicht? Dadurch halten Sie den Speiseplan deutlich reichhaltiger und können und haben deutlich mehr Spaß am Leben.
Na, unbedingt. Also diese Einschränkung durch diese Austestungen sind eine Katastrophe für die Psyche, aber auch für die Physiologie, weil die Leute wirklich anstehen und sagen, ich kann fast nichts mehr essen.
Ja.
Dabei hat ihnen das nie Beschwerden bereitet. Genau. Aber sie lassen sich, weil es modern ist, austesten.
Genau.
Sie sprechen untereinander, sie tauschen, ja, hast du das gemacht? Ja, ich bin unverträglich. Stell dir vor, ich vertrage das nicht. Ja, aber wieso? Ich habe das ja vorhin gegessen. Ja, jetzt vertrage ich es nicht mehr. Wie, hast du jetzt Blähungen oder irgendwas? Nein, aber ich vertrage, schon steht da, ich vertrage es nicht. Ja? Also das Bauchgefühl haben die Leute ausgeschalten. Gell?
Man hat hier und da schon fast den Eindruck, wenn man nicht irgendwo eine Unverträglichkeit hat, dann ist man nicht mehr hip und man ist einfach
nicht
dabei.
Ja, nicht dabei. Ja. Katastrophe. Ja.
Nein, also ich möchte mir jetzt wirklich... keinsterweise irgendwie lustig machen.
Es gibt viele, die wirklich auch leiden.
Es gibt viele, massive Probleme haben und so weiter. Und gerade dann, da bin ich natürlich der geeignete Ansprechpartner, weil ich letztendlich versuche, hier tatsächlich die Dinge ins richtige Lot zu bringen und halt mit ein paar einfachen Sachen und in der Einfachheit der Dinge und liegt meistens das Geheimnis, ganz einfach die Dinge einfach wieder gerade zu rücken und dann ist das weg und auch nachhaltig.
Ja,
Ich meine, ich kann nicht alles lösen, aber ich kann nicht wirklich vieles lösen.
Aber man kann zumindest Ansätze finden.
Ja.
Wir hätten noch so viel. Eine Frage muss ich dich, aber ich hätte noch viele Fragen, aber leider, wir haben leider keine Zeit mehr, aber wir werden das fix fortsetzen einmal. Magen-Darm-Spiegelungen, Vorsorgeuntersuchungen, vielleicht noch zum Abschluss. Ab wann sollte man sich diesbezüglich untersuchen lassen? Mit ab 35, ab 40? Natürlich hängt dann auch eine familiäre Geschichte noch da, aber jetzt sagen wir mal 0815-Tipp, gibt es da einen, ab wann wäre es gut und wie oft hinter, also wie ist da die Abstandsgeschichte?
Ja, da gibt es auch ganz klare Richtlinien. Das ist letztendlich immer dann, wenn Beschwerden da sind, ist unverzüglich, unabhängig des Lebensalters eine Untersuchung angeraten. Und auch hier ist es klar, man muss halt zuerst wirklich genau eine Patientengeschichte erheben, sich genau in den Patienten hineindenken und mal schauen, ist das tatsächlich das geeignete Tool oder Hilfsmittel, um dahinter zu steigen, wo das Problem liegt oder ist möglicherweise irgendwo eine andere Sache zu machen. Aber sollte es tatsächlich bei diesem Gespräch sich herausstellen, dass das günstig wäre, dann bei entsprechenden Beschwerden unmittelbar oder zeitnah durchzuführen. Mhm. Wenn keine Beschwerden bestehen, gibt es bezüglich der Darmkrebsvorsorge auch klare Empfehlungen, weil der Darmkrebs nach wie vor sowohl bei Männern als auch bei Frauen an Stelle Nummer 2 steht, der Häufigkeit. Und erst mit den flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und mit den Empfehlungen, und es kennt ja jeder das Testimonial, ist der Name der Opernsänger? Jetzt ist er entfallen von den drei Tenören.
Nein.
Eben nicht, sondern
Placido Domingo.
Richtig. Mhm. Entschuldigung.
Passt, ja, also, alles gut. Zum Glück ist es mir eingefallen.
Genau. Der hat er letztendlich an diese Erkrankung gelitten und hat letztendlich, ist immer wieder für die Werbung und Anführungszeichen eingetreten, dass sich jeder dieser Untersuchung ab dem 45. Lebensjahr unterziehen sollte. Für die Magenspiegelung, also das heißt für die Darmspiegelung, für die Magenspiegelung gibt es noch keine Empfehlung als Vorsorgeuntersuchung. Aber sie wird gerade dann, wenn die Leute unter Reflux leiden, aber auch unter Gastritis leiden und so weiter, tatsächlich wahrscheinlich in den nächsten Jahren zuvor der Vorsorgeuntersuchung angehoben werden. Meine Empfehlung ist es letztendlich schon, wenn Beschwerden bestehen, das letztendlich zu machen.
Genau. Aber die Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr ab 45 oder alle 2-3 Jahre oder je nachdem, was man findet.
Ja, das heißt, auch hier, wenn man Krebsvorstufen findet im Darm, sogenannte Adenome, im Volksmund Polypen, und die sich nach der Abtragung letztendlich in der feingeweblichen Untersuchung, sprich Histologie, herausstellen, dass das letztendlich Vorstadien sind, ist die Untersuchung je nach Größe beziehungsweise nach tatsächlichem Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung und je nach Anzahl dieser Pathologien zwischen 1 und 5 Jahren neulich empfohlen. Wenn man nichts findet, sind es 5 bis 7, vielleicht sogar 10 Jahre, je nach Land und je nach mehr oder weniger anderen Parametern und so weiter, ist hier die Empfehlung. Ja.
Man braucht sich von dieser Untersuchung, was Darmspiegelung, auch Magenspiegelung betrifft, nicht fürchten. Man darf schlafen, man wird sediert, alles ist gut.
Richtig, und man merkt gar nichts.
Ja. Dass das ein wichtiger, also alle, die sich nicht trauen, kein Grund zur Sorge. Man spürt nichts, man wacht auf, wie wenn nichts passiert wäre und das ist erledigt und man weiß, es ist alles gut und wenn nicht, kann man rechtzeitig was verändern. Lieber Tom, wir müssen leider beenden.
Okay.
Es war mir ein Volksfest, es war so super, so viele Informationen. Ich glaube, dass das sehr viele Hörer wirklich auch gut gefallen wird und gefallen hat, die bis zum Schluss zugehört haben. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall irgendwann ein Fortsetzungsgespräch führen, auch zum Thema Diabetes. Das war sehr spannend, was du da schon erzählt hast. Und ich freue mich, dass du hier warst.
Wir herzlichen haben jetzt Dank für deine Einladung.
Nur getrunken, es heißt Essen, Trinken, Reden, es lag aber nicht an mir.
Nein.
Das Essen war fertig, aber wir sind ein bisschen unter Druck.
Ja.
Und ich hoffe, du kommst jetzt noch zu einem guten Essen.
Herzlichen Dank, danke vielmals.
Ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen Dank nochmals.
Auf bald, gerne.